ein Mord zwischen Brüdern. Ein Massenmord an Kleinkindern, befohlen von einem rücksichtslosen Herrscher. Die Hinrichtung eines politischen Gefangenen. Drei Kriminalfälle aus der Bibel. Ich bin Stefan Weinert und wir sprechen heute über Mord und Totschlag in der Bibel und ob diese Mordfälle überhaupt wirklich passiert sind und warum diese Geschichten in der Bibel stehen.
Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Himmelwärts und erdverbunden goes Bible Crime. Und dazu haben wir einen höchst kompetenten Gesprächspartner, nämlich den Bibelwissenschaftler Professor Hans-Georg Gradl von der Theologischen Fakultät Trier vom Lehrstuhl für Exegese des Neuen Testaments. Ganz herzlich willkommen.
Dankeschön.
So, und dann gehen wir direkt mitten rein und nähern uns mal dem ersten Tatort. Und wir sehen die Leiche eines jungen Mannes. Gewalteinwirkung ist offensichtlich. Gleich daneben liegt ein Stein mit Blutanhaftungen. Außerdem neben der Leiche ein Hirtenstab. Man kann also vermuten, dass das Opfer irgendwie mit Vieh zu tun hatte, vielleicht ein Viehhirte. Denkbar wäre aber auch, dass der Hirtenstab gar nicht dem Opfer gehört, sondern dass der Täter den in Aufregung und Panik da liegen gelassen hat. So, damals gab es noch keine KTU und noch kein CSI. Es gab nicht mal einen Kriminalhauptkommissar oder einen Detective. Wer soll jetzt in diesem Fall also ermitteln?
Spannende Frage, weil es ist ja der erste Kriminalfall, wenn man die Bibel aufschlägt, der da passiert. Und im Grunde genommen, was mir geholfen hat, wir befinden uns jenseits von Eden. Also das Paradies ist verloren gegangen. Am Anfang wird die Schöpfungsgeschichte erzählt, die Entstehung von Welt, von Himmel, des Universums. Und nach der Vertreibung dieses Menschenpaares Adam und Eva jenseits von Eden außerhalb des Paradieses, das verloren gegangen ist, passiert der erste Mord. Aber wir befinden uns noch, ich würde sagen, jenseits von Raum und Zeit, in einer Urgeschichte. Der Ermittler ist kein anderer als Gott selbst, der die Befragung durchführt, der die Strafe verhängt und der auch letztlich in dieser Geschichte dann der Zuständige ist für den Einspruch, für die Berufung, für das Verfahren.
Also Mordermittler, Staatsanwalt, Richter, alles in einer Person entspricht nicht ganz zu unseren heutigen Vorstellungen.
Absolut. Also das ist, man könnte sagen, ein vorsintflutliches Verfahren, also in der Bibel, dass damit aber auch deutlich wird, wo Staatsanwalt, Richter, Verfahrensführer in einer Person Gott ist, dass es um mehr geht, um anderes geht, als einfach um eine historische Begebenheit, um ein geschichtliches Ereignis, sondern es wird grundlegend mehr theologisch als realgeschichtlich etwas dargestellt.
Da kommen wir gleich noch drauf, aber zunächst mal, ja, wie geht Gott denn sozusagen vor? Also wir haben da diese Leiche, was passiert dann laut Bibel?
Also wenn man die Erzählung studiert und so nach dem Kern der Geschichte, der Botschaft, der Moral der Geschichte fragt, dann gibt es für mich zwei Sätze. Und den einen Satz spricht Gott, wenn er Kain, den Brudermörder, fragt, wo ist dein Bruder? Letztlich geht es darum, die Verantwortung, die der eine für den anderen übernimmt, dass der Brudermord, und es gibt ja nur die zwei in der Urgeschichte, also der Menschenmord, der Mord am Nächsten, ausgeschlossen wird. Der steile Satz, der schöne Satz, der heißt, das Blut deines Bruders schreit zu mir. Das ist so der klassische Zeterruf, also Blut lässt sich nicht zuschaufeln, das Verbrechen lässt sich nicht zuschaufeln, das Opfer hat ein Recht, Gott ergreift Partei. Wo ist dein Bruder, so als der zentrale Satz, die Verantwortung, die Menschen da übernehmen sollen? Und der zweite bedeutende Satz ist dann dieser, es lauert der Ärger, die Wut wie eine Hyäne vor deiner Tür. Also der Aufruf quasi, wo es zwischen Menschen Eifersucht, Streit gibt, Konkurrenz gibt. Und das ist ja bei diesen Brüdern der Fall. Beide opfern, aber das eine Opfer findet eher Anklang bei Gott, steckt mehr Erfolg dahinter, größeres Renommee, was auch immer, dass diese Eifersucht, die zwischen Menschen aufbrodelt, temperiert werden soll. Dass du darauf nicht eingehst, dass dich das nicht zu einem Brudermord veranlassen soll. Ja, also das wäre so die zweite Botschaft, meine ich, mit den Emotionen, mit den Affekten gut umzugehen.
Denn diese Eifersucht, wenn ich es richtig verstanden habe, das war ja sozusagen das Mordmotiv, warum Kain seinen Bruder Abel eben erschlagen hat.
Spannend ist natürlich an der Bibel und gerade bei solchen großen Erzählungen immer, mit welchen Leerstellen, mit welchen nicht gesagten Dingen spielt so eine Erzählung. Und eigentlich durch die ganze Geschichte der Bibelauslegung hindurch hat man versucht, diese Leerstelle zu schließen. Also was war jetzt wirklich der Zündfunke, der Kain zu diesem Brudermord veranlasst hat? War es Neid? War es Eifersucht? War es die Konkurrenz, die es gab zwischen dem Hirten und dem Kornbauern? Ja, also, und die Erzählung schließt es nicht wirklich. Also es ist wohl schon so, dass es da, weil es nur zwei sind und beide opfern, irgendwo in Richtung Eifersucht und Konkurrenz geht. Aber letztlich ist es auch eine Leerstelle, wo du dich selber mit deinen Emotionen hineinbuchstabieren kannst, wiederfinden kannst. Und dann die Werbung. Es gibt zwischen Menschen unverdientes Glück, unverdientes Unglück. Es wird gar nicht genau beschrieben oder begründet, warum und weshalb. Es gibt im Leben Konkurrenz, das Gefühl, zurückgesetzt zu sein und trotzdem dagegen anzugehen. Das nicht also quasi boomen zu lassen, ausufern zu lassen, zu einem Mord, zu einer Dummheit führen zu lassen.
Das ist so der eine Kerngedanke, sagten Sie eben. Der andere war ja diese Frage, wo ist dein Bruder? Und sozusagen, dass Menschen füreinander Verantwortung haben. Das heißt, diese Verantwortung nicht nur im sozusagen negativen Sinn, ich soll den anderen nicht erschlagen oder ihm nichts Böses tun, sondern auch Verantwortung sozusagen im positiven Sinn. Also wenn wir mal den ganz großen Bogen schlagen bis zu Jesus, der sagt, Hungrige speisen, Kranke besuchen und so weiter, das ist damit auch gemeint?
Würde ich sagen, dass dieser Begriff des Bruders schon im Alten Testament und spätestens im Neuen Testament eigentlich auf den Nächsten, auf den Mitmenschen zu beziehen ist. Und dass es darum geht in dieser Erzählung, quasi für eine solidarische, verantwortungsvolle Gemeinschaft, für ein Miteinander unter Menschen, zeigt ja auch die Reaktion von Kain, wenn Gott fragt, wo ist dein Bruder? Und er dann, wenn man es wörtlich übersetzt sagt, braucht denn der Hirte einen Hirten? Also er grenzt sich quasi ab davon und sagt, geht mich nichts an. Und dann eben doch wieder die Mahnung und letztlich steht ja die Stimme Gottes für ein Ziel, für einen Wert, ja, dass man verfolgen soll, ein Auftrag, dann die Mahnung, doch, wo ist dein Bruder? Du hast sehr wohl Verantwortung.
Das heißt, ein Plädoyer für ein Miteinander, für einander einstehen, für Solidarität, ganz von Anfang an.
Absolut. Also das ist grundgelegt auf den ersten Seiten der Bibel, unabhängig davon, wann diese einzelnen Schriften entstanden sind. Aber wenn ich die Bibel heutzutage aufschlage, das Erste, was ich lese, dem Ersten, was ich begegne, ist diese Verantwortlichkeit, der Ruf zur Verantwortung.
Aber eben auch gleich zu Beginn Gewalt.
Absolut.
Was bedeutet das?
Ja. Und es geht ja weiter. Also es ist zwar der erste Mord, der da passiert, aber keine Seite ist wirklich frei von Grausamkeit, von Blut, von Gewalt, von Streit, von Kriegen dann natürlich stärker. Das kann einen verwirren, weil man in der Bibel vielleicht was anderes erwartet oder zu lesen wünscht. Aber für mich ist es trotzdem wichtig, weil wenn das alles fehlen würde, wenn alles das, was sonst im Leben auch der Fall ist, auf unserer Welt tragischer und traurigerweise vor sich geht, dann wäre die Bibel ein Fantasy-Roman. Dann wäre die Bibel nicht ein Speicher, ein Reflex auch auf unser Leben und unsere Welt. Es wird Gewalt nicht verherrlicht. Es geht nie drum, bei keiner noch so grausamen Darstellung, dass da Mord und Totschlag als Option ausgegeben würden. Aber es wird realistisch von Welt, Leben, Menschheit erzählt und das Ganze wird aber mit größeren Perspektiven, mit anderen Verhaltensweisen verbunden, also damit gut umzugehen.
Ja, es gibt ja aber doch Stellen, wo sozusagen die Guten Gewalt ausüben, also Angehörige des Volkes Israel, des von Gott erwählten Volkes oder auch seine Könige, König David, üben Gewalt aus. Wird die Gewalt damit dann nicht doch legitimiert, dass es also möglicherweise doch Ziele und Zwecke gibt, bei denen Gewalt ein legitimes Mittel ist? Wie steht die Bibel zur Gewaltanwendung?
Ja, wichtig, glaube ich, ist die Bibel in ihrer Entstehung und in ihrem zeitlichen Verlauf auch wahrzunehmen, dass die Bibel keine Kopiervorlagen, keine überzeitlichen Anweisungen uns liefert, zu sagen, in dem Fall darfst du Gewalt anwenden, in dem Fall darfst du nicht Gewalt anwenden, das kann man machen, das kann man nicht machen, sondern es sind ja menschliche Autoren, die Erfahrungen zu Papier bringen, die ihren Glauben an Gott, an den Sinn, an eine gute Schöpfung in verschiedenen Kontexten durchspielen und durchdenken. Also bleiben diese Erzählungen, gerade wenn sie grausam sind, gerade wenn sie von kriegerischen Auseinandersetzungen erzählen, immer auch menschlich eingefärbt. Und das will ich als Wissenschaftler auch abziehen dürfen von solchen Texten, dass ich sagen kann, ja, das ist ein Überschuss an menschlichen Emotionen, aber im gesamtbiblischen Sinn, im Kontext der Bibel, muss ich das konfrontieren mit dem Aufruf Jesu zum Beispiel, selbst die Feinde zu lieben. Ja. Also damit da nicht verquere, missbräuchliche Interpretationen von so Einzeltexten entstehen.
Bei diesem Brudermord ist klar, das war ganz klar keine gerechtfertigte Gewalt. Wir haben es durchgesprochen, Gott ruft Kain zur Verantwortung. Und da gibt es noch ein ganz interessantes und schwieriges Moment. Also Gott verbannt Kain dann ja sozusagen, aber zugleich verbietet er ausdrücklich, dass irgendjemand anderes als ein anderer Mensch Blutrache nimmt an Kain, was ja in damaligen Gesellschaften durchaus üblich war. Es heißt in der Bibel, jeder, der Kain, also den Täter, tötet, der soll selbst siebenfacher Rache verfallen. Und Gott macht dann dem Kain extra ein Zeichen, damit jeder ihn erkennen kann. Das ist Kain, dem darf ich nichts tun. Bis heute sprechen wir ja von einem Kainsmal. Boah, alles ziemlich schwierig und unverständlich. Was sagt der Bibelwissenschaftler zu dieser kleinen Szene innerhalb des gesamten Falls?
Also wir haben ja, auf Deutsch gesagt, einen Mörder vor uns. Kain, der seinen Bruder getötet hat. Und die interessante Aussage dieser Erzählung ist doch dann, dass am Ende Gott selbst für den Brudermörder Partei ergreift oder ihn zumindest schützt oder ich würde vielleicht sagen, die Spirale der Gewalt durchbrechen hilft. Dass also hier ein Menschenbild auch vermittelt wird und das am Anfang der Bibel, vielleicht kann man das als Leseschlüssel für all das, was dann in der Bibel folgt, auch nehmen. Also am Anfang der Bibel ein Menschenbild vermittelt wird, das lautet, auch er hat noch eine Würde. Es soll nicht Rache, es soll nicht Gewalt für Gewalt und den Brudermord Einzug halten, sondern selbst Gott sagt, an dieser Stelle unterbreche ich die Spirale der Gewalt und schütze ihn siebenfach, was in der Sprache der Bibel heißt, sieben die Zahl der Vollständigkeit, der Fülle, dauerhaft. Man hat so in der Exegese diskutiert, was bedeutet dieses Kainsmal. Und das sind die abstrusesten Interpretationen, also von Hautfarbe über Muttermale etc. auch so ins Kraut geschossen, fast so in der exegetischen Literatur. Aber letztlich ist es einfach ein Zeichen dafür, Gott hält die Hand drüber. Gott will die Spirale der Gewalt durchbrechen.
Das ist ja dann ein Gedanke, der heute auch wieder sehr aktuell ist, wenn man zum Beispiel in Social Media manche Kommentare liest, wenn es irgendwo ein Verbrechen gab, sei es ein Terrorakt, sei es ein Vergehen an Kindern oder auch bei Tierquälerei, dann haben wir dieses ins Kraut schießen der Reaktionen. Also man könnte also sagen, schon bei diesem allerersten Mord, von dem die Bibel erzählt, steht aber dann dieses Stoppsignal, wie Sie gerade sagten, auch der Täter hat noch eine Würde und die Strafe darf nicht, ja, dann ins Unermessliche gehen.
Und Strafvergeltung auf der gleichen Ebene wird die Gewalt nur potenzieren, wird die Gewalt nur multiplizieren. Also bei allem Respekt, bei aller Herausforderung, ja, wenn es um Verluste geht, wenn es um Morde geht, also dass man nicht leichtfertig sagt, alles nicht so schlimm, ja, aber dass die Bibel zumindest den Gedanken in diese menschlichen Gewaltsituationen hineingibt, wie kann es eine gute Lösung in dem Ganzen geben? Wenn Jesus zum Beispiel sagt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin. Letztlich ist es doch ein Aufruf, dass an irgendeiner Stelle muss die Gewalt durch ein Ventil beendet werden. Sonst potenziert sie sich fort.
Das war so ein erster Mordfall in der Bibel. Wir werden gleich noch zu zwei weiteren kommen, denn Sie haben einen Vortrag entwickelt und den schon mindestens zweimal, soweit ich weiß, gehalten. Da geht's um drei spektakuläre Mordfälle in der Bibel. Der eine, wie gesagt, sogar ein Massenmord. Das schon mal so als kleiner Spoiler. Wie kommt denn ein seriöser Priester und Theologieprofessor auf diese blutigen Themen?
Ja. Also eigentlich ist es ja auch ein bisschen so von der Tätigkeit als Hausaufgabe aufgegeben. Weil wenn man die Bibel liest, kommt man an diesen Erzählungen nicht vorbei. Und du musst dich damit auseinandersetzen, du musst Antworten finden. Gerade um auch, wenn es um Gewalt, um Mord, um Totschlag geht, verqueren Interpretationen auch begegnen zu können. Also das heißt, als Bibelwissenschaftler lese ich die Bibel, ich begegne solchen Situationen und die reizen mich zu antworten. Die reizen mich auch ein Stück, die Bibel da besser verstehen und kennenzulernen. Und dann ist es aber auch so biografisch ein bisschen verankert. Also Krimis waren schon immer meine Welt. Also es ist zwar jetzt so aus dem Nachtkästchen wörtlich geplaudert, aber ich kann ohne Krimi nicht mehr einschlafen. Ja. Also wo andere mit Krimi nicht mehr schlafen könnten, ist es bei mir gerade umgekehrt. Und das reizt mich natürlich so biografisch, so vom Hintergrund. Das Dopamin und das Adrenalin in dem Ganzen reizen mich natürlich zumal.
Sozusagen, um einen alten deutschen Schlager zu zitieren, ohne Krimi geht der Gradl nie ins Bett.
So ungefähr, genau.
Ich glaube, Bill Ramsey war es, glaube ich, aber ja. Bin ich mir nicht sicher. Was reizt Sie denn so an diesem Genre?
Mhm. Einerseits ist die Spannung, glaube ich. Also du kannst ja zwischen zwei Buchdeckeln selbst zum Kommissar werden. Du gehst den Gründen nach, du liest voraus, du stellst Thesen auf, die du wieder verwerfen wirst. Also mich hat so von Isa, dem Literaturwissenschaftler, dieser Satz sehr, sehr gereizt. Er sagt, wenn wir lesen im Leseprozess, dann sind wir eigentlich in Gedanken mit den Augen immer schon eine Seite voraus. Wo werden Erwartungen durchbrochen? Wo fülle ich auf? Wo visioniere ich und so? Und das wird beim Krimi natürlich in einer besonders dichten Art und Weise so. Also da ist so zwischen zwei Buchdeckeln auch so ein Experimentierfeld vorhanden, wo ich selber zum Kommissar, selber Pater Brown werde, ja, und kann lesen, studieren, visionieren. Genau, also das ist, glaube ich, einfach ein Unterhaltungswert, den es da auch gibt.
Haben Sie oder mit Sicherheit haben Sie einen Lieblingsautor oder mehrere oder Autorinnen oder ein Lieblingsgenre? Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Krimi-Genres, also die Krimi-Produktion auf dem Buchmarkt ist ja auch fast uferlos. Also was sind so Ihre Lieblingsstücke?
Ja, also natürlich jetzt schon ein Outing, aber wenn, dann schon richtig. Also ein bisschen so Donna Leon am Strand und dann passiert so zufällig ein Mord, das reicht mir nicht mehr. Also da braucht's härtere Sachen, so traurig es ist. Also Fitzek ist da schon ganz gut, ja. Aber also aus dem Amerikanischen gibt es da so Krimis Level 26, 27, also wo selbst das FBI oder die CIA eine Sonderzentrale einrichtet, weil die Krimis und die Morde und die Verbrechen so abstrus sind oder so herausfordernd sind, dass der normale Durchschnittspolizist das gar nicht mehr klären kann. Da fängt es dann wirklich an, spannend zu werden. Ja.
Sie haben gerade geschildert, es geht ja auch so beim Lesen ums Vorausdenken und so. Wie ist es denn dann für Sie mit der filmischen Umsetzung von Krimis? Also gerade im Fernsehen, wenn man heute auch bei all den Programmen, die wir haben, den Fernseher einschaltet, man kann ja jeden Abend, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Krimis sich anschauen. Es ist schon eine Flut, so nach meinem Eindruck. Also sind es für Sie wirklich die Krimis zu lesen oder auch Fernsehkrimis oder auch mal gute Krimi, Verfilmung, Kino.
Mhm. Doch, klar. Also es hat ein eigenes Genre, eine eigene Gattung, einen eigenen Wert. Was, glaube ich, uns allen ja so geht, wenn man ein Buch gelesen hat, ob jetzt Harry Potter oder ein Krimi, und dann die filmische Umsetzung sieht, dass einen das oft unbefriedigt zurücklässt, weil das gestrafft werden muss, weil bestimmte Erzählpassagen, Figuren, Charaktere rausfallen. Das ist bei Krimi lesen und Krimis gucken die gleichen ähnlich. Ja. Aber ein gut gemachter Krimi, eine gut gemachte Krimiserie, ja, das ist was Spannendes, weil dadurch natürlich filmisch andere Medien noch möglich werden. Ich kann das bebildern, ich kann das mit Tönen unterlegen. Was sonst im Kopf abläuft, kann ich auf die Leinwand bringen und so. Also wenn man das gut macht, dann ist es natürlich ein Mehrwert.
Ja. Dann jetzt die Gretchenfrage, sonntagsabend, Tatort, ja oder nein?
Hin und wieder. Also es liegt ein bisschen am Ermittlerduo. Also Wien ist zum Beispiel super, aber weniger wegen, sagen wir mal, weil es die Kriminalfälle besonders blutrünstig wären, sondern mehr, weil das Ermittlerduo Charakter hat. Also das
absolut.
Zueinander.
Ja.
Münster ist ein Muss, glaube ich, also die Originalität in dem Ganzen. Also das sind so Punkte. Und dann hat man natürlich so andere Vorlieben, wo man sagt, ja, da zieht es mich jetzt nicht so hin.
Dann gehen wir jetzt noch ein Stück tiefer bei Hans-Georg Gradl. Sie sind nicht nur Krimi-Leser, sondern auf dem Weg zum Krimi-Autor.
War auch so eigentlich verbunden, so mit, wenn man viele Krimis liest, ja, auch so ein Kinderwunsch schon fast, selber sich dran mal zu versuchen. Auch vielleicht war mein Vater da auch so Impulsgeber, der, wenn ich so heimkam und stolz die Doktorarbeit präsentiert hatte oder es ist ein Peer-Review-Artikel erschienen in der Zeitschrift, das auf dem Küchentisch zu Hause hingelegt habe, mein Vater dann, ein Handwerker, sagte, oh, schreib halt mal was Richtiges. Und ich fürchte, er hat eher so an die Kategorie Bergdoktor gedacht, so diese Roman-Seite. Ja. Aber ich habe das dann mal probiert, einfach so. Und dann schon, klar, wenn man viel Krimis liest, was zieht einen besonders, was hat man für Schauplätze, was hat man für Orte. Ich habe 8 Jahre in Rom gelebt und in Rom studiert. Das heißt, also der erste Krimi spielt in Rom. In der Gegenwart, aber als Bibelwissenschaftler hat er auch so einen biblischen Background. Das heißt, der Plot ist einfach, ohne da zu viel spoilern zu wollen, der Plot ist einfach, dass Don Pino, einem Pfarrer einer kleinen römischen Innenstadtgemeinde, im Beichtstuhl über diesen kleinen Schlitz ein Kuvert von einer zerzausten Gestalt zugesteckt wird. Und schon passiert auf den Kirchenstufen der erste Mord. Und er öffnet das Kuvert und es ist ein antiker Papyrus darin. Da fängt es jetzt an, so bibelwissenschaftlich zu werden. Und es ist sehr schnell klar, weil der Satz auf diesem Papyrus mittendrin abreißt, das ist nicht das Ende und das ist nicht der einzige Papyrus-Teil. Und so entspinnt sich quasi eine Krimi-Geschichte, eine Mordgeschichte, eine Blutspur durch die ewige Stadt. Und dazwischen gibt es aber auch Rückblenden ins erste Jahrhundert, wo quasi die Geschichte des Papyrus erzählt wird. Also eine Geschichte in der Geschichte quasi. Und die spannende Frage natürlich, werden alle Papyrusfragmente gefunden? Was steht in dem Papyrus? Muss die Geschichte des Christentums damit umgeschrieben werden? Ja. Also eine spannende, auch ein bisschen so eine reiselustige Erzählung, weil alles spielt in Rom, von Verliesen bis hinauf zur Engelsburg, bis ins Hinterland. Genau.
So ganz klein bisschen Dan Brown.
Nur wissenschaftlich verlässlicher.
Und wie weit sind sie?
Also der Krimi ist fertig, der liegt vor. Und dann ist natürlich als Newcomer, als Autor, also für ein Debüt, schwierig einen Verlag zu finden, weil mit theologischen Verlagen hat man natürlich Kontakt als Bibelwissenschaftler, ja, aber die veröffentlicht keine Thriller, die veröffentlicht keine Krimis. Und es war dann überraschend, dass dann schickt man mal so 2, 3 E-Mails in die Welt raus und ein Literaturagent in Berlin, ich würde schon sagen, einer, der so vom Fach ist, der selber also bei Verlagen auch schon als Geschäftsführer gearbeitet hat, der hat angebissen und hat gesagt, doch, probieren wir. Und der ist jetzt so auf Verlagssuche. Ich schwank so zwischen Hoffen und Bangen. Also mal gucken, ob sich da jemand auf dieses Projekt einlässt.
Drücken wir an der Stelle schon mal ganz heftig die Daumen.
Danke.
Und wir nehmen uns jetzt mal den zweiten Fall vor. Den werden, denke ich, auch sehr viele kennen. Der spielt nämlich im Umfeld der Weihnachtsgeschichte und die sogenannten Heiligen Drei Könige spielen da eine wichtige Rolle, wobei die Bibel ja nicht von Königen spricht, noch keine Zahl nennt, sondern sie spricht je nach Übersetzung von Sterndeutern aus dem Osten, von Weisen aus dem Morgenland oder so ähnlich. Die sind ja auf der Suche nach dem neugeborenen König der Juden, weil sie seinen Stern gesehen haben. Klammer auf, es geht also um den neugeborenen Jesus. So, die Sterndeuter folgen also dem Stern, kommen so nach Israel und fragen beim amtierenden König Herodes nach dem neugeborenen König. Herodes weiß natürlich von nichts, er weiß ja noch nichts von Jesus, der da im Stall geboren wurde. Große Aufregung, was ist das da für ein neuer König, der da angeblich geboren ist? Aus der Tradition des jüdischen Glaubens ist klar, das muss in Bethlehem sein. Die Sterndeuter ziehen also nach Bethlehem, finden da schließlich auch Jesus, ziehen dann nach Hause, aber ohne Herodes zu sagen, wer denn nun dieser neue König ist. Das hatten sie ihm eigentlich versprochen, aber das lassen sie jetzt dann doch mal eher bleiben. Und daraufhin lässt König Herodes in und um Bethlehem alle männlichen Babys im Alter bis 2 Jahren töten. Ein Massenmord. Aber warum eigentlich?
Im Grunde genommen wären wir ja wieder bei der Geschichte von Kain und Abel und könnten so als Grund die Konkurrenz in den Mittelpunkt rücken. Dass man sagt, also derjenige, der quasi um sein Amt fürchtet, um seine Königswürde fürchtet, geht auf Nummer sicher und lässt Königsprätendenten, mögliche Konkurrenten, mögliche ja, Propheten und seien sie noch so klein, die ihm am Stuhl sägen könnten, hinrichten. Ermorden. Also es ist ein Reflex quasi auf die Schonungslosigkeit, auf die Grausamkeit, auf den Umgang von König Herodes auch mit Konkurrenzen. Das gibt's in der Kindheitsgeschichte nach Matthäus, aber das gibt's auch, wenn man andere Autoren anschaut. Also das war anscheinend sprichwörtlich für diesen König Herodes, der auf dem Sterbebett noch eigene Söhne hinrichten ließ, weil er am Sterbebett noch Angst hatte, dass die womöglich seine Königswürde klauen oder rauben könnten.
Was wissen wir sonst noch über diesen König Herodes?
Ja, also er muss nicht so das Idealbild eines Herrschers, wie wir ihn heute vorstellen, also der für sein Volk sorgt, der also selbstlos quasi dient. Also diese Königsfama kann man jetzt wirklich für Herodes nicht in Anschlag bringen. Er hatte 10 verschiedene Frauen, also es war eine ganze Dynastie, die quasi hier gegründet wurde. Und sprichwörtlich war über ihn so das Zitat im Umlauf: Herodes stahl sich auf den Thron wie ein Fuchs, er herrschte wie ein Tiger und er starb wie ein Hund. Also weil das Ende dann sehr, sehr langwierig und auch grausam war. Aber was wirklich, und ich glaube, da wären wir auch so bei der Bedeutung der Geschichte im Matthäus-Evangelium, was wirklich sprichwörtlich und auch historisch mit Flavius Josephus etwa, mit den jüdischen Altertümern, also mit anderen jüdisch-römischen Autoren abgeglichen werden kann, dass er eine sehr schonungslose, despotische Politik verfolgte. Also selbst wenn man historisch diesen Massenmord in Bethlehem nicht nachweisen kann, weil wir einfach keine anderen Quellen haben als die des Matthäus-Evangeliums, passen würde es. Also da spiegelt sich ein Charakterzug, der breitflächig von Herodes, von König Herodes im Umlauf war.
Man muss ja aber doch annehmen, wenn es diesen Massenmord wirklich gegeben hätte, dann würde man ihn wahrscheinlich ja doch auch in anderen Quellen finden. Sie haben Flavius Josephus genannt, eine ganz wichtige Quelle für Israel, so in der Zeit Jesu. Das heißt, wir müssen mal von ausgehen, Herodes war ein brutaler Typ, aber dieser Massenmord an Kindern ist vermutlich nicht historisch.
Ja.
Warum schreibt Matthäus ihn dann in die Geschichte rein, in sein Evangelium?
Absolut. Also spannende Frage, die ja auch verunsichern kann, wo es also gerade am Anfang dann um die Qualität geht. Sagen wir es oberflächlich, hat die Bibel recht? Ist die Bibel verlässlich? Und wenn man das nur an der historischen Faktizität, also an der Tatsächlichkeit, dass sie wirklich etwas Historisches erzählt wird, festmachen will, dann taucht natürlich eine Krise auf, schon bei der Lektüre solcher Texte. Warum schreibt Matthäus das in die Erzählung von der Geburt, von der Kindheit Jesu hinein? Wir haben ja im Matthäus-Evangelium auch den Stern, wo man fragen kann, war der historisch? Wir haben die Magier aus dem Osten, sind die historisch? Also in Köln wird das Grab verehrt, die hätten wahrscheinlich schon ein Interesse, dass man sagt, das war historisch. Also was mir geholfen hat, ist sicher so der Hinweis, wir haben Kindheits-Geburtserzählungen vor uns. Das ist eine eigene Gattung. Also der Bezug zur Realität, die Verlässlichkeit, die historische Seite ist bei Geburtserzählungen anders als etwa dann von Erzählungen zur Passion Jesu oder zum Erwachsenen Jesus oder überhaupt zu antiken Gestalten damals. Geburtserzählungen erzählen ja eigentlich vom Anfang einer Person, also von den Ursprüngen, von der Herkunft, von der Familie, von der Geburt. Aber entstanden sind diese Geburtserzählungen immer als Letztes. Nachdem man den erwachsenen Menschen kannte, hat man sich quasi für die Ursprünge zurück interessiert. Also obwohl sie literarisch am Anfang stehen, sind sie von der literarischen Produktivität her die jüngsten Elemente der Überlieferungskette. Man kann es vielleicht vergleichen mit einem Portal einer großen Kirche, einer großen Basilika. Da erzählt dieses Portal etwas, was mich drinnen in der Kirche erwartet. Bildprogramm. Theologie. Aber das Portal wird nicht zuerst gebaut, sondern es wird, nachdem die Kirche fertig ist, angeschlossen. Und so ist es mit diesen Kindheitserzählungen. Sie sind quasi ein Reflex ein Ausdruck für das, was man vom erwachsenen Jesus glaubte und wusste, dass sich im konkreten Fall an ihm die Geister scheiden, dass er in Konkurrenz steht, dass also am Ende wird er gekreuzigt und schon bei der Geburt ist ein König da, der ihm nach dem Leben trachtet. Also dieser Jesus stößt immer auf Widerstand, auf Konflikte. Von Anfang an steht seine Lebensgeschichte in Konkurrenz.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen gemerkt, wie Sie als Bibelwissenschaftler mit so einem Text umgehen, dass Sie unterscheiden müssen zwischen dem, was ist da wirklich historisch. Aber wenn es nicht historisch ist, heißt das nicht unbedingt, dass es sinnlos ist, sondern dann fragen, was die Bedeutung. Wenn Sie jetzt so einen Text haben, zum Beispiel die Kindheitsgeschichte oder auch den ersten Fall, den wir hatten, Brudermord, Kain und Abel, wo ja auch völlig klar ist, das ist kein historisches Geschehen. Was sind so Ihre Schritte? Wie gehen Sie an so einen Text ran? Was machen Sie damit?
Ja, und es ist wichtig, sich da auch, natürlich, da wird dann eine Wissenschaft daraus, dass ich mich methodisch vergewissere, dass ich das nachvollziehbar argumentierend auch darstelle. Das macht ja die Wissenschaft aus. Ja. Der erste Blick ist oft so, welche Textsorte habe ich vor mir? Also eine Textsorte, die jeweils einen unterschiedlichen Bezug zur Wirklichkeit hat. Ist es eine Urerzählung? Ist es eine Sage? Ist es eine Legende? Ist das in diesem Fall eine Geburtserzählung? Ja, die ganz ein anderes Interesse verfolgt und auch einen ganz anderen Bezug zur historischen Realität verfolgt. Sagen wir es einfacher vielleicht. Der Spielraum an Entfaltung, an Deutung, an Ausschmückung, an Ergänzung, an Erfindung ist im Fall einer Geburtserzählung wesentlich größer, wie wenn es jetzt um die Darstellung von einem präzisen Ende, von einem Tod, von Lebenswirklichkeit, von einer Botschaft eines Menschen geht. Also der erste Blick ist oft auf die Gattung. Welche Textsorte habe ich vor mir? Dann natürlich andere Autoren. Also kann ich den Bibeltext gerade im Fall von Herodes vergleichen? Gibt es eben Aussagen von anderen griechischen, römischen, jüdischen Autoren? In der Geschichtswissenschaft gibt es so, wenn man nach der historischen Realität fragt, das Kriterium der vielfachen Bezeugung. Wird eine Tatsache, ein Ereignis in unabhängigen Quellen, das ist wichtig, dass also nicht kopierte Quellen sind, das würde nur das Gleiche bestätigen, aber in unabhängigen Quellen voreinander bestätigt. Dann spricht viel dafür, weil es in verschiedenen Quellen aufgenommen wurde, dass wir einen historischen Sachverhalt vor uns haben. Also ich schaue die Welt an, aus der der Text stammt. Ich lese andere Textzeugen, andere Bücher, andere Werke, um dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Und dann der dritte Schritt ist natürlich, ich frage nach der Botschaft. Welches Interesse kann den Autor geleitet haben? Es befand sich auf dem Weg nach Bethlehem das Grab der Rachel. Das erinnert an die jüdische Geschichte. Und dann zitiert Matthäus sogar, Rachel weint um ihre Kinder. Also womöglich hat dieses Grab Matthäus dazu inspiriert, die Jesusgeschichte mit der jüdischen Geschichte zu verbinden. Zu sagen, wie damals der Pharao in Ägypten alle Kinder Israels töten ließ, wie Rachel weint um ihre Kinder, so ist es auch in der Jesusgeschichte gewesen. Auch da zeigen sich blutige Konflikte, auch da wird die Geschichte tödlich enden. Also er deutet quasi die Ursprünge Jesu im Licht der jüdischen Geschichte und er schreibt für jüdische Leserinnen und Leser.
Was heißt das denn für unseren Glauben, wenn wir da an vielen Stellen mit Texten zu tun haben, von denen wir feststellen müssen, ob das historisch wirklich so war, ist mal zumindest nicht belegt. Steht damit der Glaube nicht auf sehr tönernen Füßen?
Den Verdacht gibt's oft. Und das fordert heraus und auch mich, wenn ich so ans eigene Studium denke, so mit der historisch-kritischen Exegese in Berührung zu kommen, in den ersten Vorlesungen zu hören, ja, also mit den Namen der Evangelisten, mit der Herkunft dieser Schriften, das ist historisch alles nicht so belastbar, da gibt's also kritischere Blickwinkel, das kann in die Krise stürzen und die gab's auch. In meinem Studium. Man sagt ja, was stimmt denn jetzt noch? Wo ist da ein Fundament, auf das ich mich stützen kann? Der Effekt war aber dann, sagen wir mal, je mehr man sich historisch kritisch auch mit den Texten auseinandersetzt, umso deutlicher findest du ein Fundament, das wirklich trägt. Also es gibt, auch wenn es historisch oft nicht belastbar ist, auch wenn es kritische Anmerkungen von Seiten der historischen Wissenschaft gibt, findest du dann trotzdem einen Sinn, eine Botschaft in den Texten, die bleibt, die trägt, die zählt. Also auch wenn etwas historisch wie dieser Kindermord von Bethlehem so nicht stattgefunden hat oder wir das, da muss man auch sauber sein. Also ich weiß jetzt auch nicht hunderttausendprozentig, ob der stattgefunden hat oder nicht, aber mit allen Mitteln, die ich als Historiker zur Verfügung habe, kann ich es nicht nachweisen. Also selbst wenn dieser Kindermord nicht stattgefunden hat, so hat er trotzdem in dieser Erzählung des Matthäusevangeliums eine Bedeutung. Er kann also in einem tieferen Sinn trotzdem wahr sein. Und da sind wir heutzutage oft so auf Fakten getrimmt, dass nur das Historische ist verlässlich und ist wahr, dass wir auf diese Bedeutung gar nicht mehr gucken. Und das war in der Antike anders. Da gibt's große Geschichtsschreiber, Quintilian, Lukian, die sagen, du musst die Geschichte so erzählen, dass die Leser sie verstehen, dass die Leser in dieser Geschichte leben, dass sie die Botschaft der Ereignisse begreifen. Und dann fügt Quintilian hinzu, und du darfst zu diesem Zweck sogar manches hinzudichten, was zu geschehen pflegt. Also du solltest keinen Fantasy-Roman schreiben, aber du solltest so als Kriterium das, was eben üblich ist, durchaus nutzen, um die Geschichte so farbenfroh zu erzählen, dass du die Leser berühren und verändern kannst. Und das tun auch unsere Autoren im Neuen Testament.
Inwieweit ist die Bibel denn dann, wie wir ja so sagen, Wort Gottes, wie ja auch in der Messe am Ende einer jeden Lesung gesagt wird, Wort des lebendigen Gottes. Mhm. Ja, inwieweit ist sie Wort Gottes, wenn dann vielleicht der Autor, um den Sinn zu unterstreichen, was dazu gedichtet hat?
Absolut. Und ja, eine steile Aussage, eine herausfordernde Aussage, Wort Gottes, gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt ganze Zeit über die menschliche Seite gesprochen haben, über die Herkunft, also quasi über die Farben, über die Falten, über die Runzeln auch dieses Bibeltextes. Ich muss danach suchen. Also Gottes Wort, das ist ja das Verständnis, denke ich, von uns Christen, Gottes Wort, offenbart sich in menschlicher Sprache, im Gewand der damaligen Zeit. Das heißt, ich finde das Wort Gottes nicht wie in Stein gemeißelt, zeitübergreifend wie ein Komet, ja, sondern indem ich mich mit dem Wort auseinandersetze, indem ich dann auch suche. Gregor, der mal sagt, die göttlichen Worte wachsen mit dem Leser. Also je hingebungsvoller ich selber lese, studiere, nach der Bedeutung suche, umso stärker offenbart sich auch der Sinn, die Sinnhaftigkeit des Gotteswortes.
Wie können dann gläubige Christinnen und Christen mit der Bibel umgehen? Martin Luther hat ja damals die Bibel ins Deutsche übersetzt, damit möglichst viele Menschen sie lesen können. Und das wird bis heute getan. Die Bibel ist, glaube ich, immer noch, wenn ich es weiß, das Buch, das in die meisten Sprachen übersetzt ist. Ja, Menschen lesen alleine in der Bibel, tun das in Gruppen. Bibel teilen zum Beispiel ist eine relativ bekannte Methode. Ja, und dann gibt's den wissenschaftlichen Umgang mit der Bibel, so wie Sie ihn unter anderem betreiben. In welcher Beziehung stehen diese unterschiedlichen Weisen des Umgangs mit der Bibel, in welcher Beziehung stehen die zueinander?
Ja, also ich glaube, ich bin ja selber neben meinem Beruf an der Universität, in der kritischen wissenschaftlichen Auseinandersetzung oder Begegnung mit der Bibel, selbst ja auch Christ, selbst auch Bibelleser, Bibeluser für mein Leben, für meinen Hintergrund. Und schon von daher würde ich die unterschiedlichen Angänge nicht gegeneinander ausspielen. Also dass es nur die wissenschaftliche Exegese oder nur die bibelpastorale Auseinandersetzung gibt, sondern das sollte sich befruchten. Also ich würde schon dazu raten, klar, ich wäre ein lausiger Professor, wenn ich nicht dafür werben würde, dass man sich auch mal einen Kommentar nimmt, dass man sich fachlichen Rat und Hilfe holt, weil die Texte eben aus einer ganz anderen Zeit, aus einer anderen Kultur stammen. Ich brauche auch ein Stück Know-how, ich brauche Brücken in diese Welt der Bibel hinein, um die Bibel sachgerecht zu verstehen. Aber daneben, was dann bleibt, abend, wenn ich das Licht ausschalte, ist auch das, was mir der Bibeltext persönlich sagt. Das sollte natürlich kein Abdrift sein. Ich sollte die Bibel nicht missbrauchen. Ja, das gibt's auch. Ja, das unreflektiert, ohne Sinn für die Entstehung, für die Herkunft, für die Bedeutung der Autoren, der Menschen, die diese Bibeltexte geschrieben haben, dass ich auch zu einer Botschaft komme, wo man sagt, nee, Leute, so funktioniert's nicht. Da kann ich die Bibel missbrauchen, da kann ich die Bibel missverstehen, da kann ich die Bibel verzwecken für eigene Interessen. Das gab's in der Geschichte und gibt's nach wie vor. Aber letztlich geht's dann schon darum, glaube ich, dass die Bibel zumal für eine Glaubensgemeinschaft auch Lebenswort ist, Hilfe ist, Ansporn, Inspiration ist.
Das heißt, um es noch mal ein bisschen zuzuspitzen, wenn ich naiv sozusagen die Bibel einfach nehme, aufschlage und ohne jede Spur von Hintergrundwissen den Bibeltext nehme und sage und daraus dann jetzt sozusagen für mich die Bedeutung ziehen will, dann besteht zumindest das Risiko, dass ich da auf eine ganz falsche Spur gerate. Verstehe ich das richtig?
Zumindest sollte ich mir klar machen, was ich gerade tue. Also ich sollte dann meine persönliche, inspirierte, aus der konkreten Situation, aus meiner Stimmung herauskommende Bibellektüre nicht verallgemeinern, nicht verabsolutieren. Also ich sollte jetzt nicht gerade in ein theologisches Lexikon schreiben und sagen, das ist es, ich habe den Schlüssel gefunden. Sondern ich kann natürlich Bibel zitieren, Bibel lesen, mich von der Bibel inspirieren lassen, ich kann ein Wort treffen, aber dann auch selbstkritisch sagen, das ist jetzt meine persönliche Begegnung mit dem Wort. Ja, in dem Moment ein Clou, ein Stern, ein Licht, das ich da fasse.
Kommen wir zum dritten Mordfall. Der ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie die beiden anderen. In Ihrem Vortrag trägt dieser Abschnitt die makabre Überschrift »Ein Kopf zur Nachspeise«. Das klingt jetzt fast nach Splatter-Movie. Ja, um wessen Kopf geht's da? Wer ist das Opfer?
Ein sehr bedeutender Kopf, ein großer Kopf, auch gerade in der biblischen Erzählung, im Übergang vom Alten zum Neuen Testament auch. Es geht um den Kopf von Johannes dem Täufer. Also dem Vorläufer von Jesus, wenn man diese biblischen Erzählungen betrifft. Also der Prophet, der im Übergang steht, am Jordan tauft, in dessen Schule wohl auch Jesus aufwuchs, in dessen Umkreis, aus dessen Schule Jesus die ersten Jünger auch bezog. Und er wird enthauptet, deswegen ein Kopf zur Nachspeise, wie das Markus-Evangelium darstellt, bei einer Geburtstagsfeier, die Herodes, da haben wir den Namen wieder, aber jetzt der Sohn von Herodes dem Großen, Herodes Antipas, veranstaltet. Und nach einem etwas lasziv anmutenden Tanz, der da in diesem Speisezimmer auch durchaus üblich war, wenn man das damals so die Gelage anschaut, wird eben der Kopf des Täufers serviert.
Warum? Also warum? Wie kommt es dazu? Der Kopf war ja vorher noch an dem Mann dran. Das heißt, der wird irgendwie geköpft, abgeschlagen. Wie kommt es dazu?
Ja, wir haben zwei, wenn wir kriminalistisch mal rangehen, wir haben zwei verschiedene Optionen. Die eine erzählt uns das Markus-Evangelium. In Kapitel 6, so an zwei verschiedenen Stellen, wird also dieser Mord an Johannes dem Täufer erwähnt. Und Markus erzählt, dass es bei dieser Geburtstagsfeier zu einem Herodes Antipas die Sinne vernebelnden Tanz kam von Salome. Und da ist Markus historisch auch ein bisschen überfordert, weil er bezeichnet Salome nicht mit ihrem richtigen, sagen wir mal, familiären Background. Es war nämlich eigentlich die Stieftochter, wenn man so will, von Herodes Antipas und nicht die eigene Tochter. Sie war aber dann, weil es ganz komplexe Familienverhältnisse sind, auch irgendwann die Schwägerin von Herodes Antipas, weil sie wieder einen Bruder von Herodes Antipas heiratete. Auf jeden Fall tanzt dieses Mädchen und Herodes verspricht ihr, jeden Wunsch zu erfüllen und sei es, dann setzt er zumindest eine ein bisschen Überlebensgrenze. Bis zur Hälfte des Königsreichs würde er ihr alles geben, was er sich wünscht. Sie befragt ihre Mutter, die Herodias, und die fordert, weil sie mit Johannes dem Täufer noch eine Rechnung offen hatte, weil er ihr dieses schlampige Verhältnis mit Herodes Antipas vorwarf, also das war verboten quasi, da gab es moralische Bedenken. Sie befragt ihre Mutter Herodias und die nutzt die Gunst der Stunde und will den Konkurrenten aus der Welt schaffen und fordert eben den Kopf des Täufers Johannes.
Wir hatten den Herodes der Kindheitsgeschichte, ja. den Massenmörder, brutalen Herrscher. Jetzt haben wir diesen Herodes Antipas, sein Sohn. Und dann gibt es ja nochmal einen König Herodes, der nachher bei der Kreuzigung, Verurteilung Jesu eine Rolle spielt. Mhm. Ist das ein dritter oder?
In der Apostelgeschichte taucht dann Herodes Agrippa nochmals auf, die alle zu dieser Herodes-Dynastie gehören. Also wie gesagt, war Herodes 10-mal verheiratet, hatte also unterschiedliche Kinder. Derjenige, den wir hier haben, Herodes Antipas, wurde in Rom ausgebildet und war einer von den Viertelfürsten, die dann das Reich von Herodes, dem König Herodes, Herodes dem Großen, übernahmen. Also da haben die Römer quasi so machtpolitisch das Reich geviertelt, um also die Macht auch zu begrenzen. Und dann Herodes Agrippa, die tauchen dann später nochmals auf, gehören aber alle zu dieser Herodes-Dynastie.
Das heißt, die hatten auch so ein bisschen Namensmangel, so wie die Engländer im Laufe des Mittelalters, wo die Könige auch alle, Henry kommt da, glaube ich, relativ häufig vor, wird dann schwierig zu unterscheiden.
Also absolut. Und wenn man diese Stammbäume betrifft und so zurückschaut, dass seit Jahrhunderten Exegeten versuchen, aus diesen Stammbäumen Sinn zu machen oder sich darin meist erfolglos zu orientieren, kann man schon schmunzeln kommen.
So, aber dieser Herodes Antipas, auf alle Fälle eine historische Figur. Mhm. Wie ist es denn mit dem Opfer, dessen Kopf zur Nachspeise gereicht wird? Johannes der Täufer.
Ja.
Historische Figur, literarische Figur, was wissen wir?
Es gibt so diese These, ich würde schon sagen, da sind wir zumindest historisch auf sofern sicheren Grund, weil wenn wir dieses Kriterium der mehrfachen Bezeugung wieder ins Feld führen wollen, wir eben auch zum Beispiel bei Flavius Josephus Johannes den Täufer erwähnt haben. Also er erwähnt ihn in seinen jüdischen Altertümern in der Erzählung der jüdischen Geschichte, wenngleich er diesen Mord an ihm etwas anders begründet. Im Markus-Evangelium ist es sehr farbenfroh, da tanzt die eine und fragt dann die Mutter, was er sich denn jetzt wünschen soll. Im Fall von Flavius Josephus ist es Herodes Antipas selbst, der sich durch den Täufer kritisch quasi angegangen fühlt und ihn als möglichen, ja, Kritiker, der die Bevölkerung vielleicht zum Aufruhr verleiten kann gegen Herodes Antipas, selbst dann aus der Welt schafft. Also wir haben diese Femme fatale im Markus-Evangelium und im Fall von Flavius Josephus haben wir stärker so den Fürsten, der einen Kritiker aus der Welt schafft.
Aber das Übereinstimmende ist, Johannes ist irgendwie unbequem für die Herrscherfamilie. Was ist denn das Motiv, diese Geschichte ins Evangelium reinzubringen oder mal so gefragt, was will uns das sagen?
Ja, absolut. Und es ist natürlich wieder, wenn es um einen Mord geht, um eine Enthauptung geht, eine spannende Frage, dass man sagt, warum steht das jetzt hier? Generell ist es natürlich schon so der Asket Johannes der Täufer, der sich von Heuschrecken und wilden Honig taufend am Jordan quasi im Markus-Evangelium von Anfang an zeigt, steht in Konkurrenz zu dem vermopsten Herodes Antipas. Also es sind ja Gegenbilder. Und der eine lässt dann den anderen noch aus der Welt schaffen. Das heißt, es zeigt schon etwas von den Wertigkeiten. Ja, also blanker Luxus, Verschwendung, Desinteresse an irgendwelchen Regeln und Werten. Und Johannes ist derjenige, der quasi, und das adelt ihn letztendlich ja, als Märtyrer auch, der da anklagend gegenüber Herodes Antipas tritt. Und es spiegelt sich, meine ich, dann schon auch die Jesusgeschichte in dieser Szene. Also wenn das dem Vorläufer schon geschieht, Johannes dem Täufer, was muss man dann erst von Jesus erwarten quasi? Und auch da haben wir ja diesen Justizskandal, diesen Mord am Ende quasi, der gegen die Römer für Feindesliebe, für das Reich Gottes Partei ergreift und auch gekreuzigt wird. Also das sind Reflexe, das sind Spiegelbilder. In der Geschichte von Johannes dem Täufer zeigt sich schon auch ein Stück der Jesusgeschichte und deswegen ist es dann fürs Markus-Evangelium, denke ich, auch interessant, das zu erzählen.
Ein Problem ja auch so ein bisschen, wenn wir die Texte dann auf unsere Zeit, auf uns beziehen, ist ja, die biblischen Autoren, auch die Evangelisten, haben die Texte ja nicht geschrieben, damit sie 2000 Jahre später noch von jemandem gelesen werden. Das war gar nicht in deren Vorstellungswelt, denke ich mal, sondern die haben die in bestimmte, ja, Situationen hineingeschrieben. Also da nochmal, für wen wurden diese Evangelientexte eigentlich geschrieben?
Und es ist wichtig, glaube ich, die Adressaten, die Leserinnen und Leser, also die Situationen auch im Blick zu behalten, auf die hin unsere Autoren schreiben. Also es ist so ein hermeneutisches, ein literaturwissenschaftliches Grundgesetz. Ich muss auch ein Stück die Haltung der gedachten Leser einnehmen, um zu verstehen, was da gesagt wird. Also ihre Vorstellungen, ihre Sprache, ihre Wertigkeiten, sonst begreife ich die Texte nicht. Und es stellt sich sehr verschiedenartig dar im Fall des Neuen Testaments. Und Matthäus schreibt für Judenchristen. Er zitiert das Alte Testament. Er bedient Themen wie das Gesetz.
Den Judenchristen heißt Menschen, die jüdischen Glaubens waren, dann von Jesus gehört haben und sozusagen dann Anhänger dieser erstmal Jesus-Gruppe geworden sind.
Und die beide, wenn man so will, beide Hälften auch kennen. Also die das Judentum kennen als ihre Wiege, als ihre Heimat, aber im Rahmen des Judentums als Juden sich zu Jesus bekennen. Und auf sie hin erzählt Matthäus die Jesus-Geschichte so, dass sie diese Geschichte verstehen. Das heißt, er kann bestimmte Begriffe voraussetzen. Der kann die Geschichte Israels voraussetzen. Der zitiert das Alte Testament, weil das sagt den Leserinnen und Lesern des Matthäus-Evangeliums etwas. Das ist im Fall des Markus-Evangeliums komplett anders, der für Griechen und Römer schreibt, die nie jüdisch waren, aber die Jesusgeschichte in Rom, in Griechenland, in Kleinasien gehört haben. Also der zitiert wesentlich weniger das Alte Testament, weil das war nicht das bevorzugte Logbuch, das den Leserinnen und Lesern quasi schon in die Wiege gelegt war. Und Lukas ist nochmals anders. Der erzählt einem Theophilus, einem römischen Bürger, der kann Platon zitieren, der kann Aristoteles zitieren, der zitiert also eher die Autoren der Antike, ja, weil das seinen Adressaten bekannt ist. Und nicht zu reden von den verschiedenen Situationen. Also für welche Krisen, für welche Fragen wird die Jesusgeschichte erzählt? Lukas arbeitet vor allem das Thema Armut und Reichtum in seiner Jesus-Erinnerung heraus, weil es anscheinend in seiner Gemeinde soziale Spannungen gab. Also er will die Jesus-Geschichte so zu erzählen versuchen, dass sie für die Leserinnen und Leser seiner Gemeinde fruchtbar wird, dass sie auf Probleme antwortet, die es dann 80 nach Christus, 90 nach Christus gab.
Das heißt, Unterschiede in der Darstellung, wenn wir gerade mal bei den Evangelien bleiben, sprechen nicht gegen die Texte, sondern haben in vielen Fällen dann zu tun mit den unterschiedlichen Aussageabsichten, mit den unterschiedlichen Adressatenkreisen.
Absolut. Und es ist generell ja so, du musst immer übersetzen. Ein Ereignis, die Jesusgeschichte, musst du, sobald du sie erzählst, in neue Kreise hinein für neue Leserinnen und Leser übersetzen, damit sie verständlich wird. Also es funktioniert nicht im Reagenzglas, es funktioniert nicht mit Schwarz-Weiß-Fotografie, sondern im Endeffekt malen unsere Evangelisten die Jesusgeschichte, damit unterschiedliche Leserkreise sie wieder begreifen. Und doch eine spannende Sache, dass sich in der Entstehung des Neuen Testaments oder in der Kanonisierung dieser Schriften, dass man irgendwann sagt, diese 27 Schriften bilden jetzt das Neue Testament, dass sich die frühen Christen, die Gemeinden, die Architekten des Neuen Testaments, wenn man so will, dafür entschieden haben, vier verschiedene Jesusbilder nebeneinander zu belassen. Also die mixen die nicht, die ebnen die nicht ein, sondern sagen, wenn du die Jesusgeschichte kennenlernen willst, dann in Auseinandersetzung, dann mit vier verschiedenen Bildern. Also der Kanon gibt uns quasi als Hausaufgabe suchen, deuten, kritisieren, zurückgehen, studieren, um eben Jesus zu finden. Es ist kein Passfoto, sondern es sind vier verschiedene Gemälde.
Machen wir mal einen Strich drunter. Wir haben drei sehr spannende Storys besprochen, Kriminalfälle, Mordfälle, aber 2000 Jahre alt, beziehungsweise bei der Geschichte vom Brudermord noch viel älter. Wenn wir ehrlich sind, wenig belegte Tatsachen, viel Erzählung. Warum und für wen kann es trotzdem lohnend sein, sich diese alten Geschichten vorzunehmen?
Also diese Geschichten verbinden ja auch heute noch. Also die gehören ja so zum kollektiven Gedächtnis aller Bibelleserinnen und Bibelleser. Seien sie konfessionell, seien sie gläubig oder nicht. Also es ist ja irgendwo auch ein Kulturgut zum einen. Und dann sind es Texte, die eine Glaubensgemeinschaft prägen, die Christinnen und Christinnen weltweit prägen. Also seit mindestens 2000 Jahren, im Fall der alttestamentlichen Erzählungen noch weiter zurück, setzt man sich mit diesen Erzählungen auseinander, deutet, findet neue Interpretationen, lässt das eine Inspiration für mein aktuelles, derzeitiges Leben sein. Also schon von daher haben diese Texte natürlich einen Wert, weil die gehen mit. Die sind so der mitgehende Anfang. Die sind das Kulturgut einer Glaubensgemeinschaft.
Professor Hans-Georg Gadel, Bibelwissenschaftler an der Theologischen Fakultät in Trier. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.